Fall 2 aus der Koansammlung Shoyoroku. Kaiser Wu fragte den großen Meister Bodhidharma: Was ist die letzte Bedeutung der heiligen Wahrheit des Buddhismus? Bodhidharma antwortete: Lehre, nichts von Heiligkeit. Der Kaiser fragte: Wer ist das, der da vor mir steht? Bodhidharma antwortete: Ich weiß es nicht. Der Kaiser war verblüfft. Danach überquerte Bodhidharma den Fluss, kam nach Shorin und saß 9 Jahre lang mit dem Gesicht zur Wand. Ja, jemand musste eben lachen und ich selber auch bei der Antwort: Wer ist das, der da vor mir steht? Ich weiß es nicht. Das ist einmal auch etwas witzig, nicht nur etwas, sondern es ist witzig, aber es hat auch, macht Schwierigkeiten, denn wie passt das zu dem, was ich die letzten 2 Teshos gesagt habe, zur Selbstliebe, selbst hier, selbst da, Dankbarkeit und so weiter. Wie passt es dazu? Lass uns das mal etwas genauer untersuchen. Zunächst einmal die Dankbarkeit. Gestern habe ich ein Dankbarkeitstagebuch vorgeschlagen. Und ich möchte die 3 Fragen noch einmal kurz wiederholen. Die erste Frage, die man da eintragen kann, ist: Wofür bin ich den Menschen dankbar? Die zweite Frage wäre: Wofür bin ich ganz allgemein dankbar? Und die dritte Frage ist: Wofür bin ich mir selbst dankbar? Wie soll das aber funktionieren, wenn alles leer ist, ohne dass da irgendeine, meinetwegen auch heilige Instanz, irgendetwas ist, wenn da nichts ist? Welchem Adressat sollen wir denn dankbar sein, wenn zum Beispiel nach einem schwülen Regen, schwülen Sonnentag, ihr kennt, die letzten Wochen hatten wir häufig solche schwüle Tage, bedeckt, einfach nur 29 Grad Luftfeuchtigkeit, 98%. Wem sollen wir dankbar sein, wenn es dann auf einmal der lang ersehnte Sommerregen kommt? Das ist aber nur ein ganz banales Beispiel. Wir können das auch noch jetzt auf das Koan bezogen etwas genauer fassen. Wenn der Kaiser fragt, was ist die letzte Bedeutung der heiligen Wahrheit des Buddhismus, und Bodhidharma antwortet: Lehre, dann bedeutet das doch Leerheit von allen Vorstellungen, Leerheit von allen Beziehungen zu uns. Alles, was im riesigen Universum rund um uns zu, Alpha Centauri, irgendwo, was in den Sternzeichen angeblich uns beeinflusst, alles das passiert, ist leer von Bedeutung. Nichts geschieht, um uns irgendetwas zu lehren. Nichts ereignet sich, um uns zu helfen. Wofür sollen wir dann dankbar sein? Daraus hat der Philosoph und selbsternannte Buddhist, er sagt selber Buddha ist, Arthur Schopenhauer, hat daraus gefolgert, das ist etwas altertümlich formuliert, aber wunderbar formuliert. Das Leben mit seinen stündlichen, täglichen, wöchentlichen und jährlichen Widerwärtigkeiten, mit seinen stets getäuschten Hoffnungen und seinen alle Berechnungen vereitelnden Unfällen, trägt überall so deutlich das Gepräge von etwas, das uns verleidet werden soll. So deutlich das Gepräge einer Verirrung, davon wir zurückzukommen haben, dass es schwer zu begreifen ist, wie man es hat verkennen können und sich überreden lassen, das Leben sei da, um dankbar genossen zu werden und der Mensch sei da, um glücklich zu sein. Also, wofür sollen wir dankbar sein? Der wichtigste Fehler, den Schopenhauer hier macht, er macht einen Fehler, der wichtigste Fehler ist, seine Philosophie stützt sich auf einen klitzekleinen Ausschnitt unserer Wirklichkeit, nämlich dem Ausschnitt des subjektiven, nur um sich selbst kreisenden Erlebnisses. Wie wir die Welt erleben, wenn wir nur auf uns bezogen sind, ganz alleine nur auf uns bezogen sind. Und die unendlichen vielen Widerwärtigkeiten des Lebens wahrnehmen. Was fehlt also seiner Philosophie? Seine Weltanschauung, der fehlt das Erleben der ichlosen Zustände, der ichlosen Momente. Seiner Weltanschauung fehlt das Erleben, das Erfahren der Leerheit, der Leere beim Sazen, beim Alltag und überhaupt. Denn diese unheimliche Entspannung, wenn ich mich ganz losgelöst, also wenn ich zum Beispiel mich ganz losgelöst habe von einer Menno-Bedeutung und Menno-Beziehung, wenn ich mich ganz losgelöst erlebe, oder allgemein dieses Erleben, dass wir selbst ganz ohne Bedeutung sind, und wir zugleich wahrnehmen, dass wir sind ohne Bedeutung. Und dieses Erleben ist grandios. Und es ist genug Anlass, an sich schon glücklich zu sein. Also nebenbei mal bemerkt, gestern Abend beim Yasa, da hatte ich dieses Erleben. Es ist nicht so was Besonderes. Da hatte ich das Erleben, bedeutungslos zu sein, gepaart mit Erfüllung im Einfachsein. Und viele von euch werden das kennen, bereits kennen oder noch kennenlernen. Und genau dieses Erleben ist die Wurzel unserer Selbstliebe, die Wurzel für unsere Selbstliebe. Und genau dieses Erleben ist komplett anders als Selbstverliebtheit. Selbstverliebtheit gründet sich nämlich genau in dem Gegenteil. Selbstverliebtheit fehlt die Selbstliebe. Ohne Selbstliebe muss dann nämlich ständig nachgebessert werden. Es muss ständig von außen nachgebessert werden, was innen fehlt. Das sehen wir ganz deutlich an Donald Trump. Ich habe da mal in der Presse verfolgen können, was so seine Cousine, die ist ja Psychologin oder sogar Psychoanalytikerin, was die geschrieben hat. Donald Trump wurde von seinem Vater Frederick Trump dem wurde schon früh eingebläut, ein echter Trump ist durchsetzungsfähig, rücksichtslos, finanziell und auch sonst immer erfolgreich. Und wenn er das nicht ist, dann ist er kein echter Trump und gehört nicht zur Familie. Was daraus geworden ist, wissen wir alle. Eine Selbstverliebtheit, keine Selbstliebe. Selbstliebe dagegen gründet sich darauf, dass wir erleben, dass wir einfach sind. Einfach da sein ohne Grund und Zweck. Wir sind Sinn und Zweck an sich. Grund- und zwecklos, aber dennoch wertvoll. Das Kegon-Sutra, auf Sanskrit Avatamsaka-Sutra, das beschreibt das mit einem wunderbaren Bild, wie ich finde. Der ganze Kosmos ist mit einem Netz durchzogen, wie so ein Fischernetz, aber in dreidimensional, vier, x-dimensional, so ein Mathematiker wie Jörg, der könnte das wahrscheinlich erklären, dass es noch mehr als drei Dimensionen gibt. Also sagen wir mal ein x-dimensionales Netz. Und in jedem Knotenpunkt von dem Netz ist ein funkelnder Edelstein, der ganz viel geschliffen ist. Und der spiegelt alles wieder. Also millionenmal die anderen kleinen Edelsteine. Billiardenmal. Unendlich viele Edelsteine des Seienden. Also nicht nur von uns Menschen, von allem, was da ist. Alle sind miteinander verbunden durch diese Netzfaden und alle sind trotzdem einzelne wertvolle Edelsteine. Das ist ein herrliches Bild für die Einzigartigkeit von allem Seienden. Und für die Verbundenheit zwischen allem, was ist. Also diese Edelsteine, also wir alle hier, wir wissen und erleben diese Verbundenheit. Wir wissen, dass wir von der ersten Minute unseres Lebens bis zur letzten Minute von anderen abhängig sind. Jeder Gegenstand, dessen wir uns bedienen, jede ärztliche Hilfe, jeder Gedanke aus einem Buch oder irgendeinem anderen Medium, alles geistige Eigentum von anderen oder das Ergebnis fremder Mühe, alles ist von anderen abhängig. Wir sind also komplett abhängig. Das ist das, was ich gestern sagte, wir stehen auf den Schultern unserer Ahnen, aber nicht nur auf denen, sondern auf den Mineralien, Pflanzen, Tieren. Also eine unendliche Abhängigkeit. Und wenn wir uns dessen ganz bewusst sind, dann erzeugt das automatisch Demut. Demut nicht in dem Sinne von nicht mutlos werden, sondern in dem positiven Sinne Demut. Anerkennen unserer auch Bedeutungslosigkeit des Edelsteins. Also wenn wir tief schauen, können wir nur dankbar sein. Oder? Allerdings, diese Fülle, die uns andere Menschen bieten und andere Situationen, die ist natürlich fehlerbehaftet. Und das hat Schopenhauer ja wunderbar beschrieben, diese unendlich vielen Widerwärtigkeiten, denen wir ständig begegnen. Ich finde dieses Wort Widerwärtigkeiten, das bringt das so richtig, man kann sie richtig auf der Zunge zergehen lassen. Jeder weiß genau, wie viele Widerwärtigkeiten, ab mal von der Hundescheiße, die es immer noch gibt, bis zu irgendwelchen anderen schlimmen, wirklich schlimmen Ereignissen. Also das alles erschwert es uns dann doch, dankbar zu sein. Wenn wir nicht gelernt haben, uns selbst an sich zu lieben. Das ist ein lebenslanger Prozess, die Widerwärtigkeiten unter dem Aspekt der Selbstliebe zu betrachten. Bei dieser Selbstliebe geht es natürlich nicht darum, sich besonders großartig zu finden oder alles an sich gut zu finden, sondern es geht darum, sich selbst in seiner Existenz, sein Selbst anzuerkennen, als Wert an sich, sich als Ganzes erst einmal grundsätzlich anzunehmen. Und das erzeugt auch das erzeugt Demut. Es ist Demut dafür notwendig und es erzeugt Demut. Allein deswegen schon Demut, wenn wir uns selbst so akzeptieren, wie wir sind, werden wir demütig, weil wir ja dann auch die vielen Fehler in uns erstmal akzeptieren. Und das macht demütig. Nur wer seine Fehler erkennt und kennt, kann wahre Demut sich selber gegenüber und nach außen gegenüber zeigen. Und dann, nur wenn wir diese mit Demut und Dankbarkeit uns selbst betrachten, nur dann können wir auch demütig und dankbar nach außen sein. Der Dalai Lama sagt dazu: Wenn wir uns selbst nicht lieben, können wir andere Menschen auch nicht schätzen. Das ist das zusammengefasst. Wenn wir uns selbst nicht lieben, können wir andere Menschen auch nicht schätzen. Und natürlich die Mineralien, Tiere und Pflanzen auch nicht. Aber das Anfangsproblem, was ich aufgezeigt habe, war ja dieses mit dem, wie Bodhidharma sagte, ich weiß es nicht. Als wenn er sein Selbst nicht kennt. Und wenn wir den großen Zen-Meister Dogen hören, den Buddha-Weg ergründen, heißt sich selbst ergründen. Sich selbst ergründen heißt sich selbst vergessen. Und auch Bodhidharma scheint ja sein Selbst vergessen zu haben, wenn er auf die Frage antwortet, ich weiß es nicht. Also Bodhidharma ist ganz offensichtlich der Prototyp der Ichlosigkeit, von der wir im Zen so oft reden. Aber oft das Falsche meinen. Dazu möchte ich einige Worte zu sagen. Wir können das zusammen mal aufdröseln, was es damit zu tun hat, mit der Ichlosigkeit. Denn natürlich gibt es ein Ich-Bewusstsein. Wir alle, die ihr jetzt mir zuhört, ihr wisst das. Es gibt ein Ich-Bewusstsein. Und auch Bodhidharma hatte eines und war nicht ich-los. Und dieses Ich-Bewusstsein, unser Ich-Bewusstsein, ist im Idealfall, und bei Bodhidharma nehmen wir das erstmal so an, ist im Idealfall ganz wach und in der jeweiligen Situation präsent. Und wenn wir das Koan mal genau anschauen, das der Autor der Koan-Sammlung da ausgewählt hat, ob die Situation sich genauso zugetragen hat, wissen wir natürlich nicht. Einiges ist bestimmt vereinfacht worden, aber das Grundprinzip wird es so gegeben haben. Ein bärbeißiger Einsiedler, wenn man Bilder von Bodhidharma gesehen hat, der weiß, dass er ziemlich bärbeißig aussah. Also nicht so einer, den man sofort als erstes gleich in den Arm nehmen würde. Also dieser bärbeißige Einsiedler Bodhidharma, der wird zum Kaiser von China geladen. Zum Kaiser von China. weil der Kaiser dem Buddhismus zugeneigt ist und von dem heiligen Einsiedler gehört hat. Und Bodhidharma kommt und fertigt den Kaiser mit ein paar Worten ab. Das muss man sich erstmal trauen, den Kaiser von China zu provozieren. Lehre nichts von Heiligkeit. Ich weiß es nicht. So frech antworten wie Bodhidharma, das geht nur mit hoher Präsenz und Klarheit. Er muss sich klar sein darüber. Er muss die Klarheit haben, zu erkennen, dass dieser Kaiser genug über Buddhismus gelesen hat und etwas anderes benötigt als weitere Erläuterungen. Und er muss die Klarheit haben, zu erkennen, dass der Kaiser ihn nicht gleich köpfen wird oder vierteilen. Denn das wäre für sowas eigentlich die übliche Behandlung gewesen. Und nicht nur im alten China, aber da garantiert. Und da zeigt Bodhidharma Ich-Bewusstsein, indem er das wahrnimmt, indem er in der Situation so präsent ist und sie erfasst. Das ist jetzt die Sache, die anliegt. Unser Ich-Bewusstsein ist also nichts Negatives, ist sogar lebensnotwendig. In vieler Hinsicht. Also bei Bodhidharma natürlich jetzt ganz real. Wenn er die Situation falsch eingeschätzt hätte, dann gäbe es vielleicht die ganze Zen-Linie nicht. Parallel zu unserem Ich-Bewusstsein haben wir doch auch eine Ich-Vorstellung. Eine Ich-Vorstellung entwickelt. Und die bringt uns ständig zum Leiden. Ich sollte doch so und so sein. Ich sollte doch so und so sein und nicht so und so. Statt im Ich-Bewusstsein zu verweilen. Das Ich-Bewusstsein, das nimmt wahr. Im Moment bin ich so und so. Und gleichzeitig gepaart mit einer Demut und Anerkennung der Abhängigkeit, wie ich schon erwähnt habe. Ich bin im Moment so. Das kann sich ändern, ich kann auch was dran tun, aber im Moment bin ich so. Und das ist erstmal vom Grundprinzip her so sein. Gibt es keine Bewertung. Die kommt, man kann nachher was dran ändern, aber erstmal ist es so. Und die Ich-Vorstellung dagegen, die kommentiert und besonders die Ich-Vorstellung bewertet. Ich habe versagt. Ich bin zu nichts nütze. Oder ich bin einfach großartig. Die Welt kann danken, dass ich geboren worden bin. Oder ich bin so ein Langweiler oder Langweiler. Also jetzt nochmal zum Koan. Wenn der Kaiser Wu den Bodhidharma fragt, wer ist das, der da vor mir steht? Wer ist das, der da vor mir steht? Dann spricht er genau dieses Ich-Vorstellung, die spricht er an. Die Ich-Vorstellung, die er dem Bodhidharma vermutet bei dem. Und Bodhidharma antwortet aus dem Ich-Bewusstsein heraus. Ich weiß es nicht. Weil er eben keine Vorstellung von sich hat im Moment. Die Ich-Vorstellung wird angesprochen und das Ich-Bewusstsein antwortet, im Moment habe ich keine. Kann sein, dass er mal irgendwelche hat, aber im Moment hat er keine. Und was passiert denn nun gerade, wenn in dem Ich-Bewusstsein zwar keine Vorstellung ist, aber da sind ja auch Gedanken, da geht ja auch was vor. Das Knie tut weh, nehmen wir wahr. Wahrnehmung, ich meine, das Ich-Bewusstsein macht Wahrnehmung, ne? Das ist seine Aufgabe. Ohne daran gleich eine Vorstellung zu knüpfen. Was passiert denn dann? Da gibt es unzählig viele Beispiele in den Koansammlungen, die das schildern. Wenn zum Beispiel Zen-Meister Umran wird gefragt, welche Lehre übertrifft die des Buddhas und der Patriarchen? Also was ist noch höher als diese ganze Lehre? Welche Lehre übertrifft die des Buddha und der Patriarchen? Und Umran antwortet, ein Sesambrötchen. Dann wissen wir, was gerade in seinem Ich-Bewusstsein vonstatten geht. Das ist nicht jetzt haben wollen oder nicht haben wollen. Da geht es nicht um dieses Festhalten an irgendwas, sondern es ist einfach so, das Ich-Bewusstsein nimmt einfach wahr, was völlig in Ordnung ist. Ich habe Lust auf ein Sesambrötchen. Oder ich möchte noch ein weiteres bringen, wo wir jetzt gerade hier so in der Gartenatmosphäre sind und mit ganz viel Gartenarbeit beschäftigt haben. Und zwar von dem berühmten Zen-Meister Nansen. Der schnitt gerade Unkraut. Und da kommt doch so ein Döspattel, muss man sich mal vorstellen. Ein Mönch fragt ihn dann, wenn Nansen nun gerade bei der Gartenarbeit ist, weil er einfach, der hat so einen Druck, dieser Mönch. Der muss es jetzt loswerden, die Frage. Muss jetzt sein. Was ist der Weg? Was macht das Wichtigste von Nansens, von deiner Lehre aus? Und Nansen nahm seine Sense und sagte, diese Sense habe ich für 30 Kupfermünzen gekauft und sie schneidet richtig gut. Dann wissen wir auch, was gerade in Nansens nicht Vorstellungs-Ich, sondern was in seinem Ich-Bewusstsein vorgeht. Er schneidet und nimmt positiv wahr, wie toll die Sense ist. Das ist keine Vorstellung. Das ist nur einfach, ich schneide gerade Unkraut mit einer Sense. Und das gilt natürlich nicht nur für Unkraut schneiden, nicht nur für das Unkraut draußen, sondern auch für das Unkraut in unserem Geist, also für psychische Prozesse. Da ist es ja auch nicht so, dass unsere Gefühle und sowas gleich gut und schlecht sind, sondern einfach, sie sind da. Oder wir haben gerade ungeschickt gehandelt. Dann sagt das Ich-Bewusstsein, ich habe ungeschickt gehandelt. Oder das ist gut gelungen. Jetzt sind da kleine Anspielungen von Bewertungen drin. Das wird aber erst zum richtigen Problem, wenn wir eine Geschichte draus machen. Wir können uns erstmal freuen, dass diese Sense gut schneidet. Warum denn nicht? Die Sense schneidet gut. Nur wenn wir eine Geschichte draus machen, dann wird das Problem draus. Ganz klassisch zum Beispiel, ihr wollt aufs Fahrrad steigen oder ich habe hier morgen Mittag oder Vormittag eine etwas längere Gehmeditation draußen geplant. Durch diese wunderschöne Natur. Und genau in dem Moment fängt es an zu regnen. Der erste Impuls ist, ärgerlich. Gut, okay, aber es regnet. Ja, gut. Dann einfach ist es so, es regnet. Man kann natürlich eine Geschichte draus machen. Warum muss es immer mir passieren? Und immer, wenn ich was Gutes geplant habe, genau dann regnet es. Bei Regnen ist es einfach, weil das ist idiotisch. Aber ihr könnt euch genügend Ideen, Sachen vorstellen, wo ihr dann sagt, wo ihr eine Geschichte dranhängt. Es passiert etwas, was euch nicht passt, dann kann man erstmal sagen, ich bin in Scheiße getreten. Das ist Scheiße, die Hundescheiße an meinem Schuh. Okay, dann kann man eine riesige Geschichte draus machen. Habe ich immer schon. Ich habe das Uli schon, immer zum Freund von mir, der einen Hund hat. Uli immer schon gesagt, auch an abgelegenen Stellen musst du auf den Hund achten. Und siehst du typisch wieder, ist wieder so ein Typ wie Uli und hat wieder nicht auf seinen Hund richtig geachtet, weil ich mache meine Bodenübung am Laternenpfahl im Bürgerpark und wenn ich dann in Scheiße reintrete mit meinem Knie und so weiter. Also ich kann eine große Geschichte draus machen. Oder ich kann sagen, das ist ärgerlich. Mit dem Scheiße, Hundescheiße am Knie oder. Aber Uli hat damit nichts zu tun. Das ist. Und bewerten natürlich und dieses Vergleichen, das ist alles dieses, was das die Ich-Vorstellung macht. Heute war ich besser als die anderen. Heute war ich schlechter als die anderen. Und so weiter. Das sind alles diese Sachen aus der Ich-Vorstellung. Das Problem ist, dass das Ich-Bewusstsein, das wir alle sehr gut kennen, dass das nicht so eine Quasselstrippe ist wie die Ich-Vorstellung. Die Ich-Vorstellung ist voll mit Quasselideen und Quassel und ständig dazwischen. Und deswegen tritt das Ich-Bewusstsein oft eher in den Hintergrund. Und dabei brauchen wir das Ich-Bewusstsein so dringend. Nicht nur für die Sazen-Übung, sondern natürlich für unsere Selbstakzeptanz. Und die Selbstakzeptanz, die Selbstliebe, da habe ich ja schon einiges gesagt, ist eben wichtig für unsere Zen-Übung. Und ich möchte da noch einen weiteren Aspekt einführen. Wenn wir uns nicht selbst akzeptieren, dann sind wir ständig damit beschäftigt, irgendetwas an uns zu verheimlichen und zu verstecken. Entweder vor uns selber oder wir hadern damit, hey, da war ich gut und da habe ich das gemacht, warum habe ich das denn gemacht? Also dieses ständige Rad, was sich im Kopf kreist, mit dieser, das hat ein großer Nährfaktor dafür, ist die fehlende Selbstakzeptanz. Weil das ist ja immer dieses, warum habe ich so, warum habe ich dies und dies. Also ihr könnt euch das vorstellen, dieses Hamster-Samsara-Rad, was da im Kopf vonstatten geht. Und wir müssen das auch gerne verheimlichen. Vor uns selber, wenn es so unangenehm ist. Das nennt man dann auch Verdrängen. Das Problem ist, vor den anderen kann man es meist nicht so leicht verheimlichen wie vor sich selber. Und dann kann das auch so weit gehen, dass das ganz unbewusst ist. Dass wir gar nicht mehr wahrnehmen, was wir alles vor uns selber verstecken müssen. Also dieser ganze bewusste oder unbewusste Dialog in uns, ich sollte so und so sein, das war gut an mir, das war schlecht an mir, das verschleiert natürlich unser Ich-Bewusstsein und macht es schwer. Wenn wir allerdings genügend Selbstbewusstsein haben, oder besser gesagt Selbstakzeptanz und Selbstliebe, dann können wir Abstand von diesen Gedanken gewinnen. Dann können wir nämlich mit der Selbstliebe sagen, ja, so wie ich jetzt hier erstmal bin, im Grunde bin ich vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Ohne Sinn, ohne Zweck, ich bin hier erstmal. Mein Sein hier ist so. So sein. Ich bin hier, ist in Ordnung. Und dann brauchen wir uns nicht so ständig für uns sorgen und unsere Gedanken uns kreisen lassen und uns ablenken lassen. Und dann können wir zu unserem wahren Selbst vorstoßen. Und das ist nichts Heiliges, sondern unser wahres Selbst ist das, was wir im Moment sind. Es gibt nichts anderes. Bei Umman ist es dann in dem Moment das Sesambrötchen, was er gerne isst, ganz offensichtlich. Also, unser wahres Selbst ist ein fühlendes Wesen mit Stärken und Schwächen. Ein funkelnder Edelstein, der sich der Verbindung mit allem tief bewusst ist. Oder wie Dogen das formuliert, ich habe ja einen Teil weggelassen. Jetzt bringe ich das gesamte Zitat. Dogen formuliert, den Buddha-Weg ergründen heißt sich selbst ergründen. Sich selbst ergründen heißt sich selbst vergessen. Sich selbst vergessen heißt eins mit allen 10.000 Dingen sein. Und eins mit den 10.000 Dingen sein heißt, Körper und Geist von uns selbst und Körper und Geist der Welt um uns fallen zu lassen. Aber um unseren Körper und Geist und den Geist um uns herum ganz fallen zu lassen, das heißt davon, diese Bedeutungsebene, Beziehungsebene mal ganz fallen zu lassen, sondern einfach nur das Sein zu akzeptieren, um das wirklich fallen zu lassen zu können, brauchen wir eben Selbstliebe. Und da empfehle ich, was ich mir ganz fest vorgenommen habe, auch schon praktiziere, nimm dich jeden Tag mindestens einmal richtig selber in die Arme. Hi!